Moin, liebe Geschwister in Emden. Wahrhaftig, es war, ich bin wieder da. Und wir wollen gemeinsam heute ein Wort betrachten aus dem Matthäus-Evangelium. Ich lese Kapitel 14 von Vers 22 an und zugleich nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auch für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber abends geworden, war er dort allein, bis dahin zunächst. Wir haben hier eine Situation, die wir Gottes Kinder gut kennen, die begleitet uns durch unser ganzes Leben. Wir sind auf dieser Erde und der Herr Jesus, der gesagt hat, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Der Herr Jesus ist nicht sichtbar bei mir. Ich kann ihn nicht sehen. Das erfordert sofort Glaubensarbeit. In jeder Situation des Lebens, des Tages, muss ich daran glauben, dass das, was der Herr Jesus gesagt hat, stimmt. Wir haben die Situation hier, die Jünger sind Menschen, die mit dem Herrn Jesus hautnah zusammen waren und die konnten ihn auch optisch sehen. Und die erlebten mit dem Herrn Jesus gewaltige Dinge. Die waren also in einer etwas anderen Situation als wir heute. Die haben den Herrn Jesus wirklich gesehen. Die gingen mit ihm. Und kurz bevor das, was wir hier gelesen haben, jetzt gerade passierte, war was ganz Gewaltiges passiert. Da war eine große Volksmenge. Wir lesen 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Wir können uns also so eine Menge von 12.000, 15.000 Menschen vorstellen und die saßen nun da und hörten dem Herrn Jesus zu, wie er predigt. Und jetzt war der Augenblick gekommen. Es war Essenszeit. Der Herr Jesus, er sagt den Jüngern, gebt ihnen zu essen. Und die Jünger sagen, Herr, 2 und 2 ist 4. Guck mal, was wir hier haben. 5 Brote und 2 Fische. Und guck dir die Menge an. Kannst du sehen? Hier. Das passt nicht. Das ist falsch. Mit dem Wenigen, was wir haben, können wir gar nichts machen. Wir haben viel zu wenig. Mit den geringen Mitteln, die wir haben, können wir nicht missionieren. Mit den geringen Mitteln, die wir haben, können wir die Menschen nicht satt kriegen. Wir müssen mit beiden Beinen auf der Erde bleiben. Denn Gott hat uns auch den Verstand gegeben. Und der sagt uns, 5 Brote und 2 Fische, die können wir nicht unter 15.000 Menschen verteilen. So weit, so klar. Dann aber, wie der Herr Jesus so ist, bleibt er da penetrant bei und sagt, geht trotzdem los. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wie viele Jünger waren das? Wissen wir das noch? Es waren 12 Mann. Und diese 5 Brötchen, wurden jetzt unter diese 12 Leute erstmal aufgeteilt. Ne? Die mussten ja verteilt werden. Jetzt kriegte jeder so ein paar Krümel in die Hand. Und da steht nun die erste Reihe der Volksmenge, die dann hinten bis zum Horizont geht. Und jetzt muss ich mich im Glauben mit den paar Brocken auf die erste Reihe zubewegen. Und sagen, jetzt muss ich verteilen. Warum? Weil der Herr Jesus das gesagt hat. Jetzt können wir ja schlecht, da ist er ja jetzt schuld. Wenn wir uns jetzt blamieren, ne? Und dann gehen wir los und fangen an zu verteilen. Und dann haben die Jünger etwas erlebt. Das ist ja gar nicht heute unser Thema. Die haben erlebt, dass das wirklich funktionierte. Es war so viel da, dass die 15.000 Menschen irgendwann nicht mehr weiter essen konnten. Die waren satt. Und es blieben 12 Handkörbe voll übrig, voll Brocken. Das hatten die Jünger selbst erlebt. Richtig erlebt. Ein Wunder Gottes. Da waren sie daran beteiligt sogar. Sie waren persönlich beteiligt, haben das selbst machen müssen. Und dann haben sie festgestellt, gewaltig, Gott ist groß. Aber nun ist er nicht da. Er ist auf den Berg gegangen, um zu beten, unsichtbar für die Jünger. Und er hat ihnen einen Auftrag gegeben. Er hat ihnen gesagt, geht, fahrt an das andere Ufer voraus. Und die Jünger, als Männer Gottes, als gehorsame Kinder des Herrn, sie tun, was der Herr ihnen gesagt hat, steigen in das Schiff und fahren hinaus auf den See. Das ist die Situation. Sie sehen den Herrn nicht mehr, aber sie haben ja Gewaltiges mit ihm erlebt. Ist also gar nicht nötig, dass sie ihn sehen. Sie haben ja gerade erst vor wenigen Stunden ein Wunder Gottes erlebt. Wie oft habe ich das schon gehört? In seelsorgerlichen Gesprächen x-mal, wenn Leute Glaubenskrisen hatten und sagten mir dann, ja, wenn ich mal so ein Wunder sehen könnte. Wenn ich einmal sehen könnte, wie ein Blinder sehend wird. Wenn ich einmal sehen könnte, wie ein Lahmer aus seinem Rollstuhl aufsteht und marschiert. Wenn ich einmal sehen könnte, wie ein Toter aufwacht. Aber was sehe ich immer? Jemand sagt, ich hatte Schnupfen, jetzt habe ich keinen mehr. Kann keiner kontrollieren. Weißt du, wir können jeden Tag ein Wunder sehen. Jeden Tag. Gewaltige Wunder. Sie würden keine Auswirkung auf unseren Glauben haben. Das ist interessant. Das werden wir jetzt hier gleich sehen. Die Wunder, die wir erleben, die taugen nichts, um unseren Glauben zu stärken. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und das ist ganz notwendig. Das Wort Gottes und der Glaube sind zwei untrennbare Dinge, zwei untrennbare Elemente. Die Jünger haben zwar erlebt, dass Gott groß ist, aber jetzt haben sie nicht gesehen. Jetzt sehen sie nicht mehr. Und wir lesen jetzt im nächsten Vers, das Schiff aber war schon mitten auf dem See. Gehorsam sind sie dahin gefahren. Nicht eigenmächtig. Es war kein eigener Weg. Es war kein Weg des Ungehorsams. Sie waren auftragsgemäß, wie der Herr gesagt hat, los. Und es war das Schiff mitten auf dem See. Und nun lesen wir etwas ganz Interessantes. Und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Das ist das, was ich bin jetzt, ihr werdet es kaum glauben, 57 Jahre alt. Und was ich jeden Tag erlebe. Man arbeitet für den Herrn, man ist tätig für den Herrn, man möchte, eigentlich müsste man meinen, es müsste Rückenwind sein von A bis Z. Man müsste mit vollen Segeln geradeaus kommen und immer zum Ziel. Weil man ja im Auftrag handelt. Der Herr hat gesagt, und nun tut man. Und jetzt ist einem der Wind entgegen. Das kann man nicht verstehen. Der Wind kann uns in jeder Hinsicht entgegen sein. Wir können krank werden und wir können irgendwelche organisatorischen Schwierigkeiten haben. Auf einmal geht irgendwas nicht. Irgendwelche Türen sind auf einmal geschlossen. Irgendwas funktioniert nicht und dann können wir unseren Weg nicht fortsetzen. Und dann fragen wir, Herr, wieso? Warum geht das jetzt schief? Warum geht's jetzt nicht voran? Warum habe ich jetzt diesen Gegenwind immer? Dieser Gegenwind in unserem Leben, der hat in der Bibel einen Namen. Der Gegenwind, den betrachten wir selbst ja immer als Problem. Ein Problem. Jetzt habe ich ein echtes Problem. Es geht nie weiter. Oh, jetzt ist alles aus. Probleme sind die Brocken auf unserem Weg, jetzt können wir nicht mehr los. Gottes Kinder, habe ich letztens in der Bibelschule, habe ich das knochenhart gesagt, alle waren ganz erschrocken. Ich habe gesagt, Gottes Kinder haben nie Probleme. Könnt ihr da Amen zu sagen? Nein. Gottes Kinder haben sowas Ähnliches wie Probleme. In der Bibel heißt das gar nicht so, das heißt das Anfechtungen. Gottes Kinder werden angefochten. Angefochten vom ersten Tag ihres Lebens bis zum Schluss. Anfechtungen säumen unseren Weg. Anfechtungen liegen überall auf der Lauer. Und der Apostel Paulus sagt an einer Stelle, ich freue mich, ich rühme mich der Anfechtung. Ich bin richtig begeistert, dass ich sie habe. Warum? Weil die Anfechtung Ausharren bewirkt. Was ist Ausharren? Ausharren ist ein ganz altmodisches Wort, kein Mensch benutzt das mehr. Ausharren bedeutet so viel wie warten, aber es ist nicht dasselbe. Das Ausharren in der Bibel finden wir zum Beispiel im Psalm 40. Im Psalm 40, da sagt der Psalmist, der David, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Und er hat sich zu mir geneigt und hat mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm, und hat meine Füße auf den Felsen gestellt, meine Schritte wieder festgemacht, und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, ein Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn fortan vertrauen, weil sie sehen können, was es bedeutet, wenn der Herr in meinem Leben antwortet. Dann legt der Herr in meinen Mund dieses neue Lied. Eben haben wir gesungen, gib mir ein neues Lied, ne? In meinen Mund. Genau. Das ist die Folge des gläubigen Wartens. Ausharren heißt gläubiges, freudiges Erwarten der Hilfe Gottes. Beharrlich habe ich mich auf die Worte des Herrn gestellt. Und ich habe darauf geharrt, dass sein Wort wahr wird in meinem Leben. Und ich habe daran nicht gezweifelt. Warten ist eine Sache, die wir nämlich nicht können. Ausharren kann der Herr uns schenken. Warten ist schwer. Warten ist gemein, ne? Da ist ein Problem, ha? Keine Anfechtung, sondern Problem. Und auf Probleme, die Ablösung von Problemen wartet man. Auf die Ablösung von Anfechtungen harrt man aus. Die Bibel nimmt da ganz andere Worte, ne? Ausharren ist ein Geschenk. Ist ein Gnadengeschenk des Herrn. Wenn ich ausharre, dann quäle ich mich nicht mehr. Warten, das kann eine quälende Sache sein. Oh, warten bedeutet, ich gebe dem Herrn alle Schuld. Ich kann seine Wege nicht verstehen, oder sage ich ihm jede halbe Stunde. Ich begreife nicht, warum er mich so in die Tiefe führt und warum er auf meine Gebete nicht hört. Warum es so nutzlos ist, weiterzumachen. Und dann stelle ich die rhetorische Frage, was nützt der ganze Glaube, wenn hier gar nichts passiert in meinem Leben? So geht's warten. Wenn einem solchen Menschen sagt, du musst ausharren, dann sagt er, tue ich doch die ganze Zeit. Schon seit Jahren. Aber er tut es halt nicht. Ausharren ist ein Geschenk Gottes. Ist ein Geschenk, eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Gottes Kinder müssen nicht warten, die können harren. Ausharren. Gläubiges Warten ist das. Freudiges Erwarten. Ohne, dass man am Boden zerstört ist. Ohne, dass man da liegt wie ein erschlagener Dachs und sagt, ich bin am Ende. Gott möchte uns das schenken. Und der David, das haben wir gerade gelesen, er hat das erlebt. Das ist eine Sache aus seinem Leben. Er hat erlebt, wie der Herr ihn aus der Grube des Verderbens herausgeholt hat und seine Füße auf den Felsen gestellt hat. Das hat er erlebt. Und da hat er gesagt, jetzt ist ein neues Lied in meinem Mund. Jetzt singe ich ganz anders. Jetzt dürfen alle feststellen, wie groß mein Gott ist. Jetzt können alle sehen, wie gewaltig mein Herr ist, wie lebendig er ist, wie er in meinem Leben helfen kann. Das Schiff war mitten auf dem See und litt Not von den Wellen. So, das ist die Situation also. Druck, Anfechtung, Gegenwind, permanenter Gegenwind. Das Schiff mit 12 Mann besetzt, eine Nussschale und hohe Wellen. Uns geht nichts mehr weiter. Und die Jungs, die haben große Angst, das Schiff möchte umfallen und sie werden ertrinken. Oh, was für eine Katastrophe. Oh, wie groß war die Angst. Aber wir lesen, in der 4. Nachtwache kam er zu ihnen, und zwar indem er auf dem See einherging. Jetzt kommt wieder ein Problem. Erstens, es ist die 4. Nachtwache. Die 4. Nachtwache war die letzte Nachtwache. Es ist der sogenannte Hahnenschrei. Es war dann so gegen 6 Uhr morgens. Wir erinnern uns, wann sind die losgefahren? Als es aber Abend geworden, ne, war der Herr da allein. Da waren sie also los. Die ganze Nacht hat es gedauert. Die ganze Nacht haben sie nach dem Herrn geschrien. Die ganze Nacht Todesangst. Theater. Der Wind war ihnen gewaltig entgegen. Die wollten ja nur ans andere Ufer. Das hat der Herr doch gesagt. Und nun hätte er sie doch bewahren können und ohne Probleme ans andere Ufer bringen können. Hat er nicht getan. Stattdessen war er auf den Berg gegangen, um zu beten. Jetzt ist er nicht da. Jetzt stehen wir da. Und jetzt geht es nicht weiter. Und jetzt in der 4. Nachtwache aber endlich, das Warten hat ein Ende. Denn der Herr kommt zu ihnen, indem er auf dem See einherging, heißt es. Das bringt jetzt ein Problem mit sich. Das Problem ist einfach, dass Menschen auf dem Wasser nicht gehen können. Und dass deswegen das, was da hinten über den See anmarschiert kommt, nichts anderes sein kann als ein Geist, ein Gespenst, eine furchtbare Erscheinung, eine Gefahr kommt da. Natürlich haben die Jünger längst erlebt, dass der Herr auf dem Wasser gehen kann. Und gerade noch 12 Stunden zuvor haben sie erlebt, wie man aus nichts was machen kann. Ne? Ein paar Krümel hatten sie doch jeder auf der Hand. Und dann haben sie verteilt, ne? Brot und Fisch. Sie haben gesehen, Gott ist lebendig. Gott kann wirklich helfen. Das haben sie erlebt. Sie haben es erlebt. Und sie haben es vergessen. Das passiert, wenn wir nur auf Wunder hoffen. Die werden wir wieder vergessen. Wenn wir in der Anfechtung sind, ne? Wenn wir angefochten werden, wenn der Wind von vorne kommt, wenn es nicht weitergeht, obwohl wir es nicht begreifen, obwohl wir den Willen des Herrn tun, obwohl wir alles tun, was er sagt, und trotzdem geht es nicht weiter. Neulich rief mich ein Mensch an und sagte, ich habe einen Laden eröffnet und er läuft nicht. Geht nicht. Ich sage, gehst du noch in eine Gemeinde? Nee, also da habe ich mich so geärgert. Ich sage, siehste, guck mal da. Da haben wir das schon. Geh wieder in die Gemeinde. Sonntag möchte ich dich ja sehen. Eine Woche drauf, an einem Mittwoch, rief er an, ich war am Sonntag in der Gemeinde und der Laden läuft immer noch nicht. Ja, da wusste ich auch nichts drauf. Ich dachte, dann stimmt halt irgendwie nicht. Ja, die Jünger. Die haben wirklich vergessen, dass der Herr Wunder tun kann. Die haben die Probleme gesehen und dann hatten sie so eine Angst, dass sie alles darüber vergessen haben. Die ganze Nacht Todesangst. Und sie haben nicht mehr daran gedacht, wie groß der Herr ist. Das haben sie nicht mehr gewusst. Sie haben nicht mehr daran gedacht, gestern Abend noch. Weißt du noch, wie wir das ganze Brot verteilt haben? Dieses gewaltige Wunder war vergessen. Jetzt ist Todesangst angesagt. Jetzt müssen wir sterben. Und dann kommt da noch ein Gespenst über den See. Etwas Schauriges, ein gräuliches Phänomen. Und sie schrien vor Furcht, lesen wir. Was soll sie meinen? Nun müssen wir uns sofort fragen, was hätten wir getan, wenn wir selbst da im Boot gesessen haben. Ne? Wir kennen die Geschichte ja. Ja, wie sieht das aus in meinem Leben? Ich rede nur von mir. In meinem Leben ist es doch oft so gewesen schon, dass ich auf den Herrn wirklich dringend gewartet habe. Da war von Ausharren weniger die Rede, als wir von verzweifeltem Warten, von Selbstmitleid und von Vorwürfen und Hader. Und wenn sich dann die Hilfe des Herrn anbahnte, dann habe ich sie nicht erkannt. So wie die Jünger auch, die hatten ja eine Vorstellung von Hilfe, ne? Was hatten die erwartet? Wie soll der Herr helfen? Angesichts von Sturm und Wellen war es doch vollkommen klar. Der Sturm musste aufhören. Es musste aufhören. Die Wellen mussten verschwinden. Die Jünger hatten eine klare Vorstellung, wenn der Herr hilft, wenn er dann hilft, hoffentlich tut das, dann wird der Sturm sich legen und dann wird alles wunderbar sein. Dass der da übers Wasser spaziert, da hat kein Mensch dran gedacht. Und so stellt man sich Hilfe auch nicht vor. Wenn man will, dass der Herr im Leben eingreift, dann hat man doch auch eine Vorstellung, wie er das machen muss. Ist doch vollkommen klar. Das hatte ich dem Herrn immer gesagt, wie er mir helfen muss. Da hat er nie drauf gehört. Nie. Hat er immer irgendwie anders gemacht. Das war sehr nervig. Und ich musste so alt werden, wie ich jetzt nur bin, um zu lernen, dass ich dem Herrn das selbst überlassen muss, wie er hilft. Aber das war schwer. Man hat so eine klare Vorstellung, wie Gott helfen soll. Jetzt kommt er dazu, ihnen wandelnd auf dem See und die Jünger schreien vor Furcht. Es ist ein Gespenst. Sogleich, Vers 27, jetzt sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Ja, das ist nun jetzt die Situation. Angst, Verzweiflung, Hader, Furcht, Schrecken. Aber dann, ja, oh ja, er ist es ja. Jetzt kann ich erkennen, jo, das, der Herr hilft. Er ist es ja, der da übers Wasser kommt. Jetzt ist meiner Seele wieder wohl. Jetzt bin ich beruhigt. Nun ist alles gut. Das ist die Situation, die man so gut kennt. Wenn dann endlich, oh Herr, jetzt werde ich nie wieder zweifeln, nie. Jetzt ist alles klar. Der Petrus, den wir hier in uns jetzt sehen, der ist so begeistert. Er hatte genauso eine Angst und er hat sich genauso furchtbar erschrocken über die Erscheinung da. Und er hat genauso die Wunder vergessen, die Gott getan hat. Aber jetzt erkennt er den Herrn, der hat sich zu erkennen gegeben. Jetzt ist er froh und er sagt, Herr, wenn du es bist, völlig klar, dann befiehl mir, zu dir zu kommen und dann komme ich dir auf dem Wasser entgegen. Ja, wenn wir erleben, wie der Herr in unserem Leben dann plötzlich eingreift, ne? Wenn sich unsere Probleme auf einmal so als Anfechtungen erweisen, die der Herr wegnehmen will. Hä? Wenn wir plötzlich erleben, dass der Herr wirklich sichtbar und spürbar in unserem Leben eingreift, dann sind wir ganz, ganz oben auf. So wie der Petrus. Dann sind wir wirklich nicht mehr zu halten vor Glauben. Und dann sagen wir, Herr, du brauchst es nur zu sagen, dann gehe ich auf dem Wasser. Und dann lesen wir, er aber sprach, komm. Das möchte ich euch vorschlagen, dass ihr dieses Wort komm in eurer Bibel mit einem Textmarker markiert. Das ist nämlich ein Schlüsselwort. Wie viele Menschen habe ich schon kennengelernt? Ihre Zahl ist Legion, die eben nicht auf das Wörtchen komm gewartet haben. Der Petrus hat nicht gesagt, Herr, du bist es ja, guck mal, Ich komme dir schon mal entgegen. Nein, der Petrus war bereit, aus dem schützenden Boot auszusteigen und auf die Wellen zu gehen, nachdem der Herr gesagt hat, komm. Es ist ganz notwendig, dass wenn wir große Glaubensschritte tun in unserem Leben, dann sollten wir den inneren Frieden darüber haben, dass Gott damit auch einverstanden ist. Wie viele Menschen habe ich kennengelernt, die ihren Beruf aufgegeben haben, weil sie plötzlich meinten, jetzt im Glauben Schritte tun zu müssen Richtung Afrika und die nicht über Süddeutschland hinausgekommen sind, weil alle möglichen Türen zu waren, weil das nicht der Weg war, weil Gott nicht gesagt hat, komm, dann geht man in den Wellen unter. Denn da hatten die Jünger recht, auf dem Wasser kann man nicht gehen. Da hatten sie schon richtig gehabt. Das haben sie ganz klar gesehen. Wasser hat keine Balken. Aber der Herr Jesus, er ist nicht angewiesen auf die Naturgesetze. Er steht über den Dingen des Lebens. Er ist größer. Und wenn wir Schritte des Glaubens gehen wollen, dann können wir das tun mit ihm gemeinsam. Wir können mit ihm gewaltig gehen. Der Petrus geht auf dem Wasser dem Herrn entgegen. Ein paar Meter ist er gegangen. Wunderbar, das ging. Und er hätte über alle Weltmeere gehen können. Aber dann sah er die Wellen. Als er aber den starken Wind sah, da wurde ihm auf einmal klar, das, was ich hier mache, ist der absolute Wahnsinn. So kann man nicht gehen. Wir können nicht einfach auf den Wellen gehen. Das geht doch gar nicht. Die Probleme des Lebens können ganz klar werden. Die Probleme unseres Lebens können sich über unsere Gedanken hermachen. Der Mensch ist, das habe ich an dieser Stelle, glaube ich, schon mal gesagt, der Mensch ist, was er denkt. Und der Feind, der Gotteskinder, er ist mit Pfeil und Bogen unterwegs und schießt feurige Pfeile ab auf unsere Gedanken. Es sind immer die Gedanken, die uns in die tiefe Grube bringen. Wenn der David von der Grube des Verderbens spricht, dann haben seine Gedanken ihn da reingebracht. Die Gedanken des Zweifels, die Gedanken des Unglaubens, die Gedanken der Sünde. Woher kommen diese Gedanken? Die kommen aus den Eindrücken, die wir sammeln mit unseren fünf Sinnen. Das, was wir sehen, macht uns Gedanken. Ne? Da ist Wasser und auf dem kann man nicht laufen. Das ist der Gedanke. Und dann kommt da jemand auf dem See einher und das kann nicht sein, ist der nächste Gedanke. Und wenn ich selbst auf dem Wasser gehe, auf den Wellen gehe und ich sehe die Unmöglichkeit meines Tuns, dann kommen die Gedanken, die sagen, das geht nicht. Jetzt wirst du untergehen. Und genauso passiert es dem Petrus hier. Er ist versunken. Und als er anfing zu sinken, schrie er, Herr, rette mich. Und der Herr Jesus streckt die Hand aus und sagt, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Wie oft hat der Herr mir das schon gesagt? Wie oft hat er mir gesagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Das hättest du nicht gemusst. Du hättest nicht zweifeln müssen. Der Psalmist sagt im 103. Psalm, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir schon Gutes getan hat. Vergiss nicht, was der Herr in deinem Leben schon getan hat an gewaltigen Dingen. Verzweifle nicht an den Umständen deines Lebens, will er dir sagen. Die Probleme deines Lebens sind keine Probleme, sondern es sind Anfechtungen. Anfechtungen, sagt der Apostel Paulus, ich freue mich, dass ich sie habe, denn die helfen mir zu lernen, auf den Herrn zu harren. Die schenken mir die Möglichkeit des Ausharrens, des gläubigen Harrens. Gläubig auf den Herrn warten. und nicht mehr zweifeln. Das ist eine Glaubensgrundlage für uns. Das ist etwas, was uns als Gotteskinder in die Lage versetzt, mit diesem Leben klarzukommen und keine Angst mehr zu haben in den Stürmen des Alltags. Die Jünger machen uns hier vor, das erleben wir, darum bekommen wir dieses Ereignis aus der Bibel gezeigt. Sie machen uns vor, wie es in diesem Leben läuft, als natürlicher Mensch in einer kleinen Nussschale zwischen hohen Wellen, ohne Rückenwind, im Gegenteil, hin und her geworfen von den Schwierigkeiten. Wie viel Mal sind wir in den Schwierigkeiten schon untergegangen, ha? Wie oft, manch einer wird es hier von einem Lied singen können. Ich kann vorsingen. Wie oft ist man ganz, ganz tief unten gewesen. Weil einfach die Umstände des Alters zu viele waren. Weil es so belastend war. Weil man so viel Angst hatte. Die angstvollen Gedanken sind die feurigen Pfeile des Bösen. Erinnern wir uns an die Waffenrüstung. Da heißt es, ergreift den Schild des Glaubens. Mit dem könnt ihr die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Der Gedanke der Angst, der Sünde, der Verzweiflung, des Kummers, der Enttäuschung ist nur dann gefährlich, wenn er brennt. Dann, wenn er brennt und kommt bei dir an, in deinen Gedanken, dann musst du dich mit ihm beschäftigen, dann kannst du nicht mehr schlafen nachts. Dann ist der Gedanke einfach brennend. Darum nehmen wir den Schild des Glaubens. Und dann wird der Gedanke gegenstandslos. Er wird nicht mehr brennen. Und dann kann man ihn wegwerfen. Dann bedeutet er nichts. Wie funktioniert das, den Schild des Glaubens nehmen? Den Schild des Glaubens, den kann man ganz einfach nehmen. Aber man muss wissen, wie es geht. Da gibt es diese Begebenheit, da kommen die Jünger auch im Boot ans Ufer und der Herr Jesus, er sagt, habt ihr was gefangen? Und die Jünger sagt, wir haben gar nichts gefangen. Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann sagt der Herr Jesus, fahrt nochmal auf das andere Ufer, fahrt nochmal voraus, raus und werft nochmal die Netze aus. Und der Simon, er sagt zum Herrn, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin werden wir nochmal das Netz auswerfen. Und dann kennen wir diese Geschichte alle. Das, was die Jünger dann an Bord holen, ist übersteigt das Fassungsvermögen des Bootes. Sie haben etwas ganz Wesentliches getan. Sie haben sich auf das Wort des Herrn berufen. Das ist das, was wir uns zu eigen machen können. Das muss unsere innere Haltung werden. In diesem Alltagsleben, in dieser Welt, in der uns so viele Eindrücke erreichen, die uns eigentlich vollkommen fertig machen müssen. Eigentlich müssen unsere Gedanken uns ins tiefste Loch stürzen. Wir haben aber die Möglichkeit, uns auf das Wort Gottes zu berufen. Herr, weil du gesagt hast, mach dir keine Sorgen, deswegen mache ich mir die jetzt nicht mehr. Deswegen, weil dein Wort sagt, ich brauche mich nicht zu fürchten, will ich mich jetzt auch nicht mehr fürchten. Jetzt will ich deinem Namen Ehre machen, dadurch, dass ich dir glaube. Und hilf mir dabei, dir fest zu glauben. Hilf mir dabei, Herr Jesus, dass ich mir wirklich keine Angst mache. Hilf mir dabei, dass ich mich fortan auf dein Wort stelle. Dann wird das geschehen, was der Psalmist sagt. Dann werden wir herausgezogen eben aus dieser Verderbensgrube. Dann sind wir nicht mehr Gefangene der Umstände. Dann sind wir nicht mehr die Gefangenen der Dinge, die uns einfach permanent umgeben und uns Gegenwind erzeugen. Dann sind wir solche, die fest auf dem Felsen stehen und deren Schritte nicht mehr ein taumelnder Gang ist, sondern festen, geraden Schrittes gehen wir daher durchs Leben. Aufrecht, wissend, ich stehe fortan auf dem Boden des Wortes Gottes. Und auf sein Wort hin gehe ich auch über das Wasser. Amen.